Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues mit Arndt Kobbers und heute dem Pianisten Florian Noack. Ja, vielen Dank für dieses wunderbare Stück zum Anfang. Wir sind jetzt hier im Pianosalon Cristofori in Berlin und in knapp 2 Stunden werden Sie hier ein Konzert geben, unter anderem mit diesem Stück. Wir werden es gleich verraten, was das war. Moment, lassen wir noch die Spannung stehen. Sagen Sie, Herr Noack, würden Sie jedem Klavierschüler empfehlen, der also richtig tief in der Musik drin ist, dieses Pianobuch von Guy Sacre zu lesen?
Ja, genau. Also mindestens für mich, das war eine große Entdeckung. Das ist ein Buch, das ich habe, als ich ungefähr 12 oder 13 Jahre alt war, bekommen. Und um dieses Alter hatte ich eigentlich sehr wenig Ahnung über Musik. Also Liszt, Rachmaninoff waren total unbekannt für mich. Und ich habe dieses Buch bekommen und das war auch der Zeit, als Internet sich ein bisschen entwickelt hatte. Es gab online diese Naxos Library und ich konnte ein bisschen online die Stücke, die in dieser Enzyklopädie beschrieben waren, ich konnte das ein bisschen zuhören. Und ich habe ein bisschen das ganze Klavierrepertoire so entdeckt, ohne Hierarchie sozusagen, weil sowieso alles war mir unbekannt. Und genau, ich habe zum Beispiel Alcan und Metner kennengelernt, viel früher als Liszt und Rachmaninoff.
Aber es gibt doch so viel Repertoire. Es gibt von Bach und über Scarlatti, Beethoven, Chopin, Schumann, Rachmaninoff, Debussy bis heute, was einem da so alles einfällt. Genau. Warum zum Teufel braucht man solche Werke wie Alcan, Metner oder Ljapunov?
Wissen Sie, diese Enzyklopädie von Guy Sacre, also es gibt drin 272 Komponisten und ursprünglich er wollte 500 Komponisten dort haben. Das heißt, dass es gibt unglaublich viel mehr, als was man kennt. Unglaublich viel mehr. Ich meine, heute spielen wir vielleicht 15 Komponisten nur oder 20 oder 25, aber das ist gar nichts. Ich meine, viel von diesen Komponisten waren auf eine bestimmte Zeit sehr, sehr bekannt oder sehr erfolgreich. Und ich denke, also ab und zu natürlich, das passiert, dass einige von diesen Komponisten kein Genie sind oder kein Revolutionär oder so, aber persönlich kann ich nur sagen, dass ich habe unglaublich viel Schatz entdeckt, sozusagen.
Ja, Sie haben ja bis jetzt 7 CDs aufgenommen, gerade ist Ihre letzte entstanden und 3 von diesen 7 CDs widmen Sie den Werken von Sergei Ljapunov.
Genau.
Und das Stück, das wir vorhin gehört haben, stammt von ihm. Ja, verraten Sie doch bitte mal, wer war Sergei Ljapunov und was macht seine Musik so toll?
Also Sergei Ljapunov war ein Komponist aus Russland, der ist in 1859 geboren. Ich würde sagen, dass Ljapunov ist ziemlich interessant für mich. So, vielleicht man kann zuerst die Kritik gegen ihn sagen. Vielleicht die Hauptkritik ist, dass man könnte sagen, dass Ljapunov ist kein Revolutionär und dass er kein stark eigenes Style hat. Und das stimmt vielleicht. So Ljapunov hat 2 sehr erkennbare Vorbilder. Sie waren Liszt und Balakirev. So, das heißt, dass Ljapunov war sehr nah von dieser Gruppe der 5, dieser mächtige Hoflein, ich glaube, das heißt so auf Deutsch. Und man könnte sagen, dass seine ganze Musik klingt relativ ähnlich wie Balakirev. Aber Balakirev ist auch heute ganz nicht mehr so bekannt. Ich meine, man spielt nur Islamé von ihm und das ist alles. Und was macht seine Musik so toll für mich, das ist genau diese verschiedene Einfluss. So pianistisch, das hat natürlich sehr viel mit Liszt zu tun und das Werk, das ich jetzt gespielt hatte, war die Wiegenlied aus die 12 Etudes Transcendantes. So, das ist ein Zyklus, das war nach Liszt komponiert und man könnte sagen, auch Liszt gewidmet irgendwie. So pianistisch, das hat sehr viel mit Liszt zu tun. Aber von den Inhalt ist es doch was ein bisschen anders. Zuerst, weil es gibt diese stark russische Farbe. Und ich würde sagen, nicht nur russisch, aber auch ein bisschen orientalisch. So bei dieser Gruppe der 5, es gibt sehr oft diese ein bisschen kaukasische Farbe oder ja, orientalisch, wie bei Scheherazade oder bei Borodin etc. Und auch das letzte Element, das ich auch interessant mit Ljapunov finde, ist, dass obwohl er ein Großvirtuos war und so vor allem dieses natürlich virtuose Stück, diese 12 Etüden, eigentlich, ich würde sagen, dass von der Persönlichkeit, ich würde sagen, dass er ist eher introvertiert. Und für mich, er hat auch eigentlich ziemlich viel mit Chopin zu tun. Und ich finde es eine interessante Mischung. Und wenn ich denke an die russische Klaviermusik um diese Zeit, außer bei der Kirev, ich finde kein Stück, die genau dieselbe Platz wie Ljapunow hat. Tchaikovsky schreibt nicht in so große Dimensionen. Meistens sind es sehr viel kleine und kürzere Stücke. Borodin hat fast nichts für Klavier komponiert. Mussorgsky, natürlich, es gibt die Bilder einer Ausstellung, aber sonst fast gar nichts. Und das ist auch ganz anders auf seine pianistische Perspektive. So, für mich ist diese Musik ziemlich eigentlich individuell. Ich weiß nicht, wie
das ist. Individuell.
Schon. Individuell, genau. Danke.
Wird er in Russland noch viel gespielt oder ist er da auch?
Nein, eigentlich gar nicht, außer vielleicht Lesginka, das ist die 10. Etude, die ziemlich ähnlich wie Islamet ist und das war ab und zu in Klavierwettbewerb gespielt, aber nein, Ljapunow ist noch ziemlich unbekannt. Im Gegenteil von Metzner zum Beispiel, der jetzt in den letzten 10 Jahren mehr und mehr populär wird, bleibt Ljapunow noch ein bisschen in Schatten.
Aha. Und wie haben Sie ihn entdeckt? Das heißt, Sie haben über ihn gelesen, Sie haben die Musik im Internet gehört und haben sich dann die Noten besorgt und haben
genau
losgespielt.
Genau, das war genau der Prozess. Ich habe zuerst über ihn gelesen und ich hatte keine Ahnung, was für Musik das war. Und dann habe ich diese Aufnahmen von Konstantin Scherbakow auf Internet gefunden. Das ist eine wunderbare Aufnahme. Und ja, ich glaube, die Etüden waren die einzelne Stücke, wo ich konnte die Partitur damals finden. Und ich habe ziemlich früh diese Lesginka gespielt. Ich glaube, ich war 14 Jahre alt oder so. Und damals, das war ein bisschen mein Hauptstück auch für Klavierwettbewerb. Ich habe diese Musik sofort geliebt, ehrlich gesagt. Ich fand es ganz unkompliziert zu verstehen. Und auch diese Virtuosität ist auch sehr angenehm, weil es ist sehr gut für das Instrument geschrieben. Mhm. Das ist auch sehr farblich, vor allem. Und ja, für mich ist das sehr attraktives Musik.
Ja, Sie haben ja zwei CDs aufgenommen, die heißen das Gesamtwerk von Ljapunow. Jetzt kommt erstaunlicherweise eine dritte CD mit den Etudes, Transcendant.
Ja, genau. Ich würde sagen, das Gesamtwerk wird wahrscheinlich auf 5 CDs brauchen. Ich wollte nicht sofort mit die Etudes Transcendant anfangen. Deswegen habe ich mit die Mazurka und die Walzer angefangen, weil das war noch gar nicht aufgenommen. Ja, dann ein zweites CD mit verschiedenen Stücken, ein bisschen Pièce de Genre. Es gab große isolierte Stücke, Präluden, auch diese Weihnachtsstück. Die sind eigentlich wie ein Stück für Kinder. Nach russischer, orthodox, christlichen Motiven. Und das war interessant, weil das zeigte die verschiedenen Aspekte von Ljapunow. Und dann letztlich wollte ich sein Meisterwerk sozusagen aufnehmen, zwar die 12 Etüden. Aha.
Ist das alles gut ediert? Gibt es da Notenausgaben, die man gut spielen kann? Oder ist das ein bisschen Forschungsarbeit?
Nein, jetzt mit IMSLP online kann man alles finden. Ich erinnere mich, als ich 14 oder 15 Jahre alt war, ich ging jeden Monat in den Musikshop und ich wollte fragen, haben Sie jetzt diese Noten gefunden? Und sie sagten mir immer, nein, noch nicht, man kann es immer noch nicht finden. Und jeden Monat käme ich mit der gleichen Frage, mehr oder weniger.
Ja, er hat ja auch zwei Klavierkonzerte geschrieben,
also genau,
für Klavier und Orchester. Spielen Sie die auch? Sind das auch
die habe ich noch nie Tage? Gespielt. Die habe ich noch nie gespielt. Es gibt auch eine Rhapsodie über ukrainische Themen, die ich sehr toll finde. Das habe ich noch nie gespielt.
Ja. Aber Sie kennen die Musik oder kennen die Noten? Oder
ja, natürlich kenne ich das. Ja, ja.
Und sind das interessante Werke? Also wird das, wenn Sie das noch machen?
Eigentlich, ja, das ist, also allgemein würde ich sagen, ich finde Ljapunow Musik immer sehr schön. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Problem mit Ljapunow und nicht nur mit Ljapunow, auch mit Balakirev und eigentlich ein bisschen mit diesen Komponisten allgemein von dieser Mächtige Hoflein, mit die größere Form, das gefällt mir ein bisschen weniger. Zuerst, weil ich finde, das passt nicht immer zu dieser orientalischen Farbe und auch, weil diese Struktur, weil ich finde es immer ein bisschen akademisch. Wenn sie spielen genau mit den Regeln, also eine Sonataform etc., ich finde es ein bisschen artifiziell, diese Struktur irgendwie.
Ja, wenn man die Reihe ihrer CDs anschaut, dann fallen da noch zwei CDs auf mit Transkriptionen, die Sie ja selbst gefertigt haben. Genau. Ja, erzählen Sie doch da mal, warum, wieder die Frage natürlich, es gibt so viel Repertoire, wozu braucht man noch Transkriptionen? Zum Beispiel von Prokofjews klassischer Sinfonie oder von Tschaikowskis Romeo und Julia.
Das stimmt.
Was ist der Gewinn für den Hörer?
Also, Das vielleicht soll ich auf Englisch sagen, Entschuldigung, okay. Das ist ja ein bisschen zu begrenzt dafür. Well, I would say the transcription started just for myself. It was a very individual pleasure somehow, just to put your hands on something that you find beautiful. So it didn't have a very big philosophical perspective, but of course progressively it became a game, and a game of exploring the possibilities of the instrument. And I started with Russian late romantic music because this is where I feel the most at home. But then I started to go to early Baroque music. I also did some arrangements of early jazz music. And there is a game which is to see, I also tried, for example, some gypsy music, real gypsy band to transcribe. And it's a little bit a game to see what can you suggest with a piano. So jetzt wieder auf Deutsch. In diesem Sinne, ich finde es nicht so weit weg von Lyapunov und seinen 12 Etudes Transcendantes. Es gibt auch dieses Spiel, dieses instrumentalische Spiel sozusagen. Was kann man mit einem Klavier tun? Und das finde ich immer ein bisschen spannend. Mhm. Auch weil ich noch...
Na gut. Wir machen ja ein Interview. Es wäre schön, wenn Sie ein bisschen leiser sein könnten.
Ich muss leider einen Flügel hier aufbauen.
Einen Flügel müssen Sie aufbauen.
Oh. Aha. Aber das wäre es möglich, vielleicht, ich weiß nicht, 20 Minuten noch?
Ja.
Oder?
Ja.
Wird für mich ziemlich schwierig, um 19 Uhr ist hier ein Konzert, oder um 19 Uhr kommen Gäste für ein Konzert, das um 20 Uhr stattfindet. Bis dahin muss ich hier wieder weg sein. Ich bin alleine.
Aber was möchten Sie bauen? Weil ich werde auf.
Ich baue da hinten einen Flügel
auf. Ich werde auf diese Flügel spielen.
Ja, schön.
Genau.
Pardon.
Gibt es hier noch irgendwo einen Raum, wo wir ansonsten uns hinsetzen können?
Also, das ist jetzt mal die Frage. Das ist ein großer Flügel, 2 Meter.
Ja. Nur wir haben natürlich abgesprochen, dass wir jetzt hier sind für eine Stunde. Ne?
Ja. Sorry, tut mir leid.
Ja, nee, klar. Das.
Machen Sie mal keine Sorgen.
Ja. Ja. Ja, dann gehen wir doch nach oben, dann machen wir das. Ja?
Entschuldigung.
Dann mit.
Ich denke, wir können das im Moment auf der Bühne lassen. Und
geh mal einfach hoch. Ich muss nur irgendwo wieder eine Steckdose finden.
Ja, also.
Ah, hier ist eine Steckdose. Okay. Machen wir es hier.
Perfekt.
Und wieso? Oh, was ist das denn?
Für den Rücken. Ich hoffe, das geht mit meinem Deutsch. Es tut mir leid.
Das geht wunderbar. Sie sprechen so gut Deutsch. Ach was, Sie sprechen so gut Deutsch.
Okay, ich bin gewohnt, auch mit meiner Frau auf Englisch zu sprechen. Ah. Und,
Wo waren wir? Wir waren bei den Transkriptionen.
Genau. Und ja, genau. Ich hatte gesagt, dass genau dieses pianistische Spiel eigentlich so viel Farbe mit diesem Instrument zu finden in so viel verschiedene Richtungen. Entschuldigung. Pardon. Wir machen jetzt die Interview hier. Darf ich nur fragen, wenn das geht?
Ja, es wäre nur schön, wenn wir ein bisschen Ruhe hätten, weil wir hier aufnehmen. Wir nehmen hier quasi fürs Radio auf. Wir sind jetzt schon von der Bühne vertrieben worden.
Vielen Dank. Okay. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch diese Idee von Transzendenz bei Lyapunov und auch bei Liszt. Das ist sehr schwierig, natürlich zu spielen, aber die Schwierigkeit hat ein Ziel, das ohne nicht erreichbar wäre, dass durch diese Schwierigkeit kommt etwas besonders poetisch oder besonders farblich. Ich glaube, das ist diese Idee von Transzendenz auch. Und das ist auch ein bisschen das Spiel mit Bearbeitungen und Transkriptionen und Paraphrasen.
Aha. Ich habe auch gelesen, dass Sie zumindest jetzt mittlerweile bei Transkriptionen vom Höreingang ausgehen. Dass Sie nicht unbedingt nur von den Noten ausgehen.
Ja, weil sonst gibt es ein bisschen der Gefahr, dass wir ein bisschen zu literal werde, darf ich das sagen. Mhm. Ich finde das für mich, wie die Musik aussieht, ist ziemlich anders, wie es klingt irgendwie. Und ich finde das ein bisschen, wie sagt man das, misleading.
Wie wird das auf Deutsch? Es führt in die falsche Richtung.
Genau. So, ich probiere mindestens so viel wie möglich zuerst zu hören und ein klares Bild zu haben, wie könnte ich ein ähnliches Effekt auf das Klavier zu haben. Und und dann am Ende, wenn ich wirklich die Noten brauche, dann gucke ich, wie das aussieht. Aber Genau. Aber die Notation und die Musik sind zwei andere Sachen. Und,
genau. Ja. Woher rührt Ihre Liebe zur russischen Musik? Von Guy Sacre oder ist das eher von Ihrem Pianisten noch, von Ihrem Lehrer noch verstärkt worden, von Wassily Lobanow?
Schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt etwas sehr naiv und aus Kindheit, weil das ist ein bisschen touristisch irgendwie, aber meine Großmutter hat immer Schallplatten von Ivan Rebrov zu Hause gehabt. Und als ich Kind war, ich liebte das. Ich war verrückt von dieser. Und ich könnte sogar sagen, dass das war mein erste, die waren meine erste Transkriptionen irgendwie. Ich habe das probiert, auch ein bisschen auf Klavier zu spielen. Und natürlich, das ist ein bisschen naiv. Aber ja, ich liebte das und ich weiß nicht, dann ist es ein bisschen spontan gekommen, dass ich hatte sofort eine bestimmte Liebe für Ljapunov, auch für Metzner und jetzt natürlich Rachmaninov und Prokofiev auch. Und im Gegenteil war für mich französische Musik ein bisschen komplizierter. Und außer Ravel, die anderen waren immer ein bisschen weit von mir, sozusagen. Mhm. So Debussy, ich fange jetzt an, es mehr zu verstehen und zu lieben, aber ja, das war ein bisschen etwas fremd.
Lassen Sie mal kurz einen Blick auf Ihre Biografie werfen. Mhm. Sie stammen ja aus Brüssel.
Ja.
Und haben mit 4 Jahren, habe ich gelesen, angefangen Klavier zu spielen.
Genau.
Und sind mit 12 schon auf die Chapelle Musicale René Elisabeth gekommen.
Genau.
Das ist doch eigentlich eine Schule so für Studenten, die dann auch leben, zusammen Musik machen. Was macht man da als 12-Jähriger?
Ja, das war eigentlich ein bisschen eine Überraschung. Und, aber trotzdem ein großer Schritt in meiner Entwicklung. Ich glaube, ich habe sozusagen der Flyers über dieses Studiumprogramm 2 Wochen vor der Eignungsprüfung gesehen. Und damals, ich war 11, ich denke, 11 oder 12, ich spielte nur kleine Stücke, kleine Etüden, nur 2-stimmige oder 3-stimmige Inventionen von Bach. Und für diese Eignungsprüfung, man musste einen Präludenflug, 2 große Etüden haben, etc. Und ich habe es einfach probiert und ohne richtige Erwartungen zu haben. Und komischerweise, das hat funktioniert. Sie haben mir akzeptiert in der Chapelle Reine Elisabeth. Und dann habe ich mich sofort entwickelt. Das nächste Jahr habe ich Schumann-Sonate gespielt und viel größeres Stück plötzlich. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht, maybe it's a little bit that story of the golden fish in a small aquarium, which remains small and which gets bigger in a bigger. Ich weiß nicht, das ist nur ein Witz. Aber das war eigentlich ein bisschen unerwartet. Aber danach bin ich plötzlich auf ein. Sozusagen die Perspektive waren ganz anders. Und statt kleinere Stücke von Kabalevski zu spielen, habe ich sofort probiert mit Nersonaten etc. Und irgendwie hat das geklappt. So.
Das heißt aber, Sie hatten dann auch Unterricht, Sie hatten Kurse dann bei ganz großartigen Lehrern, nicht? Wie?
Eigentlich, meine Professorin damals, meine Hauptprofessorin an der Chapelle, war nicht so bekannt. Das ist ein sie ist belgisch, Belgier, aber sie kommt aus Japan, Yuka Izutsu. Und mit Yuka hatte ich Klavier angefangen. Und damals in Chapelle, wenn man akzeptieren würde, man könnte seinen eigenen Lehrer wählen. Aber ab und zu, 2-3 Mal im Jahr, es gab Meisterkurs mit berühmten Persönlichkeiten. So für mich, das war Dimitri Bashkirov und Abdelrahman El-Bacha, der ist sehr berühmt in Frankreich und in Belgien, und Brigitte Engerer. So hatte ich Kontakt mit sozusagen berühmten Pädagogen. Aber meine Hauptprofessorin, das war die Professorin, womit ich angefangen hatte. Und das war eigentlich ganz gut für mich, weil das war genau die Zeit, wo wir haben uns sehr viel auf Technik fokussiert, um ein richtiges, sozusagen ein bisschen eine Struktur zu haben. Mhm. Vorher war alles ein bisschen chaotisch bei mir.
Und dann sind Sie mit 16 Jahren an die Musikhochschule nach Köln gegangen.
Genau.
Das heißt, Sie haben auch nur einen Kurs da gemacht und sind dann gependelt und waren noch in Brüssel auf der Schule? Oder haben Sie wirklich die Schule abgeschlossen?
Nein, ich war mehr oder weniger schon fertig mit Schule. Also ich weiß nicht, ob das möglich in Deutschland ist, aber in Belgien, man könnte Schuljahre überspringen. Und ich hatte 2 Jahre, ich weiß nicht, gesprungen.
Übersprungen.
Oder, übersprungen, genau. Also ich war mehr oder weniger fertig mit Schule und mit 15 Jahren alt hatte ich einmal im Konzert Wassily Lobanow gehört. Und ich kannte ihn gar nicht. Das war ein Kammermusikkonzert und ich war ganz fasziniert von seiner Vor allem sein Anschlag, sein Klang war ganz, ganz besonders. Ich hatte nie einen Klavieranflügel so gehört. Und natürlich, ich wollte wissen, wie er macht. So, ich bin danach backstage gegangen und ich habe ihn gefragt, ob es irgendwo möglich bei ihm zu studieren wäre. Und wir haben einen Meisterkurs in Salzburg gemacht und dann bin ich in Köln gegangen.
Ja. Oh ja, und haben auch richtig da gewohnt?
Ab 18 Jahren. Genau. Für 2 Jahre bin ich, ich bin nur einmal in der Woche gekommen und sonst war ich in Belgien.
Und sind ja dann auch nach Basel gegangen? Haben da ihr
eigentlich, ich habe in Basel studiert, aber ich bin immer in Köln geblieben. So noch ein, das war einmal in 2 Wochen ging ich nach Basel, um mit Claudio Martinez Menher zu studieren. Das war ein, er ist immer noch ein fantastischer Lehrer und ich habe unglaublich viel mit ihm gelernt.
Das heißt, Sie waren aber dann sehr früh fertig mit dem Studium, sehr jung?
Nicht wirklich, weil ich habe sehr langsam studiert. Nein, ich war nur, ich glaube, mit 27 Jahren alt oder 26 Jahren alt fertig mit Studium. Ich war nicht ein besonders gut Student im, auf einen akademischen Sinn.
Muss man ja auch nicht. Es geht ja auch darum, zu konzertieren und Musik zu machen, nicht zu studieren. Aber Sie haben immer noch einen Bezug zu Köln. Nicht? Sie haben ja 2017 da ein... was ist das überhaupt, das Sinngewimmel in Bergisch-Gladbach? Haben Sie da gegründet?
Das ist eine komische Geschichte.
Das ist kein, ist das ein Festival? Ist das eine Konzertserie?
Ist das ein Ort? Das ist eine Konzertserie, das ich mit meiner Frau organisiere. Also wir hatten vor einigen Jahren die Gelegenheit, einen kleinen Saal zu manage. Und dort haben wir Konzerte organisiert. Und unsere Idee war zuerst auch ein bisschen andere Format so ausprobieren. So, wir haben zum Beispiel Konzerte gehabt, wo ein Teil war klassische Musik und der zweite Teil war Gypsy Jazz und wir haben ein bisschen experimentelle Sachen dort probiert und genau, das ist eine kleine Serie, ich probiere dort Leute, die ich besonders liebe, Musiker etc. zu einladen. Aha. Und ja, das ist eine kleine Sache, aber das ist eine Nebentätigkeit sozusagen.
Aber das läuft nach wie vor?
Ja, also im Moment natürlich für die
Konzert für Corona nicht
ein bisschen schwer. Aber das geht immer weiter,
Aber Sie versuchen auch auf alle Konzertprogramme Raritäten zu setzen, diese Lieblingskomponisten. Treibt Sie da schon so eine Mission, etwas zu tun für die Entdeckungen?
Alcorn, Japunov, was auch immer die. Vielleicht. Also Mission ist ein großes Wort, aber ich würde sagen, eine Motivation mindestens. Eine besondere Motivation natürlich auch. Ich meine, die Motivation, ein Stück zu aufnehmen, die noch nie aufgenommen war, ist etwas ein bisschen anders als nochmal die Beethoven-Sonate zu aufnehmen, mindestens für mich. Es gibt eine bestimmte Motivation und jetzt probiere ich eine Mischung zwischen bekannt und unbekannt zu anbieten. Ich denke, das ist auch besser so, dass nicht alles im Programm unbekannt ist. Man braucht auch, wie sagt man das, ein Point of Repair zu haben, wo man fühlt sich zu Hause.
Ja, heute Abend mischen Sie auch Ljapunov oder verbinden Sie mit Schubert. Genau. Weil das ist auch eine eher unbekannte,
eine frühe Schubert Sonate. Ist sehr unbekannt. Das ist eine unvollendete frühe Sonate in Ifismöll. Aber es gibt mindestens die 24 Präluden von Schubert.
Die kennt man.
Genau, mehr oder weniger.
Ja. Die meisten Musiker sagen ja doch, die großen Komponisten sind zu Recht die großen Komponisten. Würden Sie das auch sagen oder würde ich sagen, das ist auch eine Tradition? Die wird von den Lehrern zu den Schülern vermittelt und...
Das muss ich auf Englisch sagen.
Yeah.
I would agree. I would more or less agree. Although in some cases I would a bit disagree. For example, I mean maybe some people like Glinka for me sound a little bit overrated, but that doesn't matter. I would agree, but I think there is a danger in that perspective, which is that nowadays we know the truth. We know who was good and who was not good. But this has been always changing. I mean, many pianists tell that 50 years ago or 60 years ago, Schubert was not considered first class, for example. Now it sounds hard to believe, but it can be that in 50 years, the hierarchy of who is good and who is not so interesting might change again. And I mean, what I can say is that when I take a score from somebody, let's say, not so famous, I'm always astonished that he's not more known. And then when I take again the score of Chopin or another composer, I'm always thinking, ah, still, it makes sense. So I don't know.
Ja. Ja, das kann ich gut verstehen.
Ja. Ja, ich bin sehr neugierig auf das Konzert heute Abend.
Vielen Dank.
Wenn jemand, wer das jetzt gehört hat und gesagt hat, er möchte gerne Ljapunov kennenlernen, was würden Sie empfehlen zum Einstieg? Diese Etude Transcendente?
Wahrscheinlich. Ich denke, das ist wirklich das Stück seines Lebens, würde ich sagen. Und vielleicht die Etude Transcendente, aber es gibt viel auch kleinere Stücke bei Ljapunov, die sehr poetisch sind. Ich mag besonders seine, das heißt nicht Kinderszenen, aber die sind Kinderstücken. Es gibt diese Weihnachtsstücke, die sind auch sehr, sehr poetisch. Ja, aber vielleicht, ich meine, wenn nur ein Stück von Ljapunov bekannt sein soll, das soll die Etude Transcendente sein, würde ich sagen.
Ja. Oh ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Allerletzte Frage, wenn Sie irgendwie mal der Corona-Blues überkommt, dann wenn Sie mal wieder ein bisschen durchhängen und Sie brauchen Power und so, gibt es irgendeine Musik und ein Stück, ein Werk, einen Komponisten, wo Sie sagen, dann geht es Ihnen wieder gut, zu spielen oder zu hören?
Also, es gibt einen Komponist, kann man so sagen, der mich immer auf eine gute Laune stellt. Das ist Fats Waller, der Jazzman. Ich bin ein großer Fan und ich muss immer lachen, wenn ich höre 10 Sekunden diese Musik. Ich habe auch probiert, ein bisschen Fats Waller zu arrangieren und ich liebe wirklich diese Musik auch.
Ja. Ja, wunderbar. Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich fände es natürlich ganz großartig, wenn wir gleich noch ein Stück einhören könnten.
Gerne.
Jetzt wird gerade der Flügel gestimmt. Wir können ja gleich mal gucken.
Soll ich fragen jetzt?
Können wir gerne machen. Ja.
Oh, sorry, Ihre Stuhl ist ganz...
ein bisschen skurril, aber...
Entschuldigung, ich habe ein kleine Bitte. Wäre es möglich, es tut mir leid, noch ein kleines Stück aufzunehmen? Das würde 4 Minuten dauern.
Also, das stört ein bisschen. Ich würde lieber gerade in dem Moment fertig werden und dann ist noch genug Zeit.
Okay. Super, vielen Dank.
Und wenn Sie sich noch einspielen.
Wir wollten eigentlich noch ein Stück zum Abschluss machen.
Wenn Sie
Aufnahme läuft.
Thank you.
vielen Dank.
Ich verstehe von trotz 3 Jahren die Leistungskurs und beim Abitur darauf, von denen leider nicht mehr viel übrig geblieben ist, verstehe ich aber zumindest eins. Kunst wird es. Von Musik, Kunst wird es dann, wenn es ins Herz transponiert wird. Wenn der Zuhörer, ich kann es kein einziges, doch, nein, also ein paar von den Klassikern. Ja, wer Kinder hat, kennt das tolle Buch und der kennt den Lucky-Song. Ja, den ich für Lisa, das ist der andere Song. Aber wenn man weiß, was kommt, obwohl man das Lied nicht kennt, das ist kurz. Finde ich großartig. Ich danke Ihnen vielmals für diesen Bereich.
Herzlichen Dank.
Das ist wirklich.